Halleluja. Vater, danke von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der weiß, wo wir stehen, der weiß, wohin wir gehen. Und Vater, danke für dein Reden heute an diesem Morgen. Ich bitte dich, dass du Herzensaugen erleuchtest, dass dieser Geist der Weisheit und Offenbarung auf uns kommt, dass unser Herz dich erkennen, so wie du wirklich bist, mehr und mehr. Danke, dass von dir, Herr, Freude kommt, dass in dir Freude ist, dass in dir Sieg ist, dass in dir Frieden ist und dass du größer bist, Herr, als alle unsere Emotionen, dass du größer bist als alle unsere Umstände, dass du größer bist als alles, was je gegen uns ankommen könnte. Und wir wissen, dass wir in dir sind und du in uns und dass wir sicher geborgen sind in deiner Hand. Vater, wir ehren dich und sagen Danke von ganzem Herzen. Amen. Ja, wir haben das letzte Jahr viel über die Gegenwart Gottes gesprochen, über den Heiligen Geist gesprochen, über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Und ich glaube, für uns als Gemeinde ist das ein Weg, den wir weiterführen werden, wo wir dem Heiligen Geist Raum geben möchten, wo wir der Gegenwart Gottes Raum geben möchten, weil es wäre schade, wenn wir Gottesdienste ohne ihn feiern. Stimmt's? Also das ist nicht das Ziel. Und mir kommt da so ein Cartoon in den Sinn, den habt ihr vielleicht auch schon gelesen. Da steht so ein Hippie vor einer Kirche und klopft und ruft, lasst mich rein, lasst mich rein. Und dann kommt Jesus auf dem Trottoir entlang gelaufen und kommt zu diesem Hippie und fragt, ja, was machst du da? Und er sagt, ich versuche da reinzukommen, aber sie lassen mich nicht rein. Und Jesus sagt, mach dir nichts draus, weißt du, ich versuche seit Jahren da reinzukommen und ich habe es bis heute nicht geschafft. Ja, und eine solche Kirche wollen wir nicht sein, eine solche Gemeinde wollen wir nicht sein, sondern ich glaube, das Schönste, was es gibt, wenn wir als lebendige Bausteine zu diesem Tempel geformt werden, wo wirklich die Gegenwart Gottes in unserer Mitte Raum gewinnt. Und ich bin mir bewusst, dass es nichts gibt, das dein Leben, dein Herz so verändern kann, wie ein Wort von ihm, eine Berührung von ihm. Und deshalb wollen wir diesen Raum immer wieder ganz bewusst öffnen und sagen, Geist Gottes, wirke du, rede du. Was ich heute machen möchte, ist auf die Bibel zu sprechen kommen, denn der Geist Gottes und das Wort Gottes, die wirken zusammen. Einen Vers, mit dem ich anfangen möchte, der steht im Psalm 119, Vers 105. Das ist ein sehr langer Psalm und da steht dieser eine Satz, wo es heißt, Psalm 119, 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das Wort Gottes ist ein Licht auf dem Weg, den du gehst. Auf den Weg, für diesen Weg, der vor dir liegt. Für diesen geplanten Weg Gottes auch, den er für dein Leben hat. Und du weißt, im Leben kommen wir immer wieder in Situationen hinein, wo wir vielleicht zweifeln, wo wir orientierungslos werden, wo wir uns überfordert fühlen, wo wir manchmal auch lauter Optionen vor uns haben, Möglichkeiten, wie wir uns entscheiden können. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen oder welchen Weg wir gehen sollen. Manchmal haben wir auch innerlich in unserem Gefühlsleben ein Chaos und fragen uns, wie komme ich da raus, wo ist der Ausweg? Und die Bibel bezeichnet sich selbst als ein Licht, das dir leuchtet auf diesem Weg, der für dich bestimmt ist, diesem Weg, den du gehen sollst. Und natürlich redet die Bibel hier auch von sich selbst. Also dieses Wort Gottes ist nicht nur das gesprochene Wort Gottes, sondern es geht auch um das geschriebene Wort Gottes. Und deshalb möchte ich vielleicht heute und vielleicht noch zwei, drei andere Male, wir werden sehen, aber einfach über deinen Zugang zur Bibel sprechen. Welchen Zugang hast du zu diesem Buch, das ja Grundlage unseres Glaubens ist? Und weißt du, ich habe über die Jahre erfahren und erlebt, dass Gläubige ein ganz unterschiedliches Verhältnis haben zu dieser Bibel. Das ist sehr verschieden. Es gibt solche, die sagen, weißt du, die Bibel ist mir zu kompliziert. Wenn ich sie lese, ich verstehe das nicht. Andere sagen, wenn ich die Bibel versuche zu lesen, dann schweifen meine Gedanken ständig ab. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Oder andere sagen, da steht so viel drin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe Leute sagen gehört, die sagen, weißt du, jedes Mal, wenn ich versuche, ins Wort Gottes zu gehen, dann spüre ich Anklage. Dann fühle ich mich verurteilt, fühle ich mich verdammt. Andere sagen, wenn ich mal in der Bibel gelesen habe, dann geht es ein paar Momente und ich habe wieder vergessen, was ich da eigentlich gelesen habe. Oder einige sagen, diese Sprache, dieser Kontext, diese Inhalte, die sind so alt, ich kann mit dem eigentlich in der heutigen Zeit in meinem Leben nichts mehr anfangen. Oder ich schaue mir lieber YouTube-Videos an, die mir erklären, was da drin steht. Und so weiter. Oder ganz einfach, ich habe keine Lust, die Bibel zu lesen. Und mein Herzenswunsch, mein Herzensanliegen ist, dass diese Lust und diese Freude, diese Erfahrung auch zu dir kommen kann, dass du erlebst, wie es ist, wenn dieses Wort für dich zu einem Licht auf deinem Weg wird. Die Bibel hat viel zu sagen darüber, über sich selbst, da kommen wir später drauf. Aber was für eine Freude, wenn wir den Zugang gefunden haben zur Schrift und wenn wir erleben, wie der Geist Gottes und das Wort Gottes zusammen in uns wirken. Und wisst ihr, gerade wenn wir eine Gemeinde sind oder wenn wir auch Individuen sind, die besonders feinfühlig sind auf den Heiligen Geist, wenn du prophetisch begabt bist, wenn du spürst, Gott möchte dich in diese Richtung auch weiterführen, gerade dann ist es auch wichtig, dass wir auch gewurzelt sind in dem, was die Schrift sagt. Charismatiker haben ja oft den Ruf, dass man ihnen nachsagt, die gehen einfach mit dem Wind, die halten nicht von der Bibel nicht so viel, aber wenn der Wind bläst, dann sind sie dabei, dann lassen sie sich dorthin blasen, dahin blasen und manchmal verbläst es sie auch. Also der Punkt ist nicht nur die Segel aufzuspannen und den Geist zu spüren, sondern eine wesentliche Sache ist zu verstehen, welche Rolle spielt eigentlich dieses Wort in deinem Leben? Und glaub mir, es ist nicht nur für die Menschen, die vor 2000 Jahren gelebt haben, sondern du hast Situationen in deinem Leben, wo du Licht brauchst, wo du Führung brauchst, wo du Klarheit brauchst für deinen Weg, auf dem du gehst. Und du würdest staunen, man denkt, ja, aber das steht nicht drin, wenn ich soll heiraten. Oder welchen Job ich soll annehmen. Ist absolut richtig, aber weißt du was? Ich habe festgestellt, wenn wir erlauben, dass dieses Wort nicht nur auf dem Papier steht, sondern Teil unseres Herzens wird, dass der Heilige Geist eine enorme Kreativität entfaltet, dieses Wort in dir zu gebrauchen, um dir diesen Weg zu beleuchten. Dass du plötzlich in einer Situation, wo du dich fragst, wie entscheide ich da, welchen Weg soll ich da gehen, was mache ich da, dass er ein Wort aus deinem Herzen holt, dir eine Erinnerung bringt und du das Licht siehst, ach so, da geht's lang, jetzt verstehe ich, Herr, wie ich aus diesem inneren Gefängnis rauskomme oder wie ich mich entscheide oder was ich in dieser Situation tun soll. Also er möchte in deinem Herzen ein Werk beginnen, aber wir müssen ihm erlauben, dass er auch in uns wohnt durch das Wort, das wir in uns aufnehmen. Und mein Wunsch für uns als Gemeinde ist, dass wir wegkommen von dem, ich muss lesen, ich sollte lesen und jeder Christ sollte lesen, dass auch die negativen Erfahrungen, wie wenn ich ins Wort gehe, klagt mich das an, dass wir wirklich frei werden davon und eine Lust bekommen an dem, was er uns mit diesem Wort gegeben hat. Woher wissen wir? Einige Dinge, die werden wir nur ganz kurz anleuchten. Aber woher wissen wir, dass die Bibel wahr ist? Das ist ja eine Frage, die nicht nur unter die Gläubigen diskutieren, das eher selten, aber eine Frage, die manchmal gestellt wird. Woher weiß man eigentlich, dass die Bibel wahr ist? Ich möchte dir eine Stelle vorlesen, die ihr wahrscheinlich kennt. In 2. Timotheus 3,16, da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, So zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also in diesem Vers steckt sehr viel drin, aber hier haben wir erst einmal diese Aussage, dass die Schrift von Gott eingegeben ist. Nun, hier wird es ja interessant. Für uns ist das Ja und Amen. Aber man erlebt manchmal, dass Leute sich auch mit dem Verstand viele Überlegungen machen, wo versuchen, den Glauben mit dem Verstand zu ergründen, und das ist nicht verkehrt. Aber stell dir mal vor, wie jemand sagt, ich glaube, dass die Bibel göttlich inspiriert ist, weil sie sagt, dass sie göttlich inspiriert ist. Es gibt Theologen, die nennen das ein Zirkelargument. Wir gehen jetzt ein bisschen auf die Verstandesebene. Bleibt einen Moment bei mir. Theologen, die sagen, das ist ein Zirkelargument. Warum? Weil ich gehe mit der Annahme, dass die Bibel wahr ist, in die Bibel, um Beweise zu finden, dass meine Annahme wahr ist. Ist kompliziert, egal. Ja. Hat mich irgendjemand verstanden? Ja. Bad für die Nachbarn, wenn er nicht aufgestreckt hat. Ich sage es noch einmal. Wir kommen gleich wieder auf eine einfachere Art. Ich gehe mit der Annahme, dass die Bibel wahr ist, in die Bibel, um zu beweisen, dass meine Annahme stimmt. Und ein kluger Mann hat einmal gesagt, diese Frage müssen wir eigentlich in zwei Teile aufteilen. Nämlich erstens, was sagt die Bibel über sich selbst? Und zweitens, ist die Bibel wahr? So, wir springen gleich zu Punkt 2. Ist die Bibel wahr? Hierzu drei kurze Punkte. Ich glaube, der dritte ist der wichtigste. Aber über die Bibel wurde sehr viel geschrieben. Es ist ein erstaunliches Buch. Viele, die sie totgesagt haben, wurden immer wieder widerlegt. Sie hat eine enorme Kraft. Die Geschichte der Bibel selbst wäre ein Thema für sich. Aber ich möchte dir eines sagen, dass kein Buch, so sehr, kein religiöses Buch, so sehr in Geografie, in Geschichte und auch durch Archäologie belegt ist. Du hast hier eine ganze Menge im Alten wie im Neuen Testament Ortschaften, geografische Beschreibungen, wo du hingehen kannst, und du kannst diese Orte heute noch sehen. Wir nehmen das als selbstverständlich an, aber es zeigt dir, dass das, was hier beschrieben wird, eingebettet ist in einer bestimmten Geografie. Das ist in anderen Religionen nicht der Fall, nicht so ausgeprägt. Zweitens haben wir eine Geschichte, in der die Bibel eingebettet ist. Die Geschichte des Volkes Israel, die durch viele Ausgrabungen wurden Königsnamen, wurden gefunden und in der Bibel wiederentdeckt. Also wir sehen, auch die Geschichte und die Archäologie hat diese Beschreibungen hier bestätigt. Das Neue Testament ist, glaube ich, keine Frage, wenn wir an Jerusalem denken, Antiochia denken, in Jericho denken. Das sind Orte, die du heute besuchen kannst, wo du hingehen kannst. Und ich weiß, in Israel wird das Land oft als das fünfte Evangelium bezeichnet. Das ist das Land, das du anfassen kannst, wo du auf den Straßen laufen kannst, wo sich all diese Dinge abgespielt haben. Also dieses ganze Buch ist in einer Geschichte und in einer Geografie verankert, die sich überprüfen lassen. Das zweite ist der Zusammenhang des Inhalts. Es sind 66 Bücher, aus der die Bibel besteht. 39 im Alten Testament, 27 im Neuen. Die zeitliche Differenz dieser Bücher beträgt ca. 1500 Jahre, also über einen Zeitraum von 1500 Jahren wurde die Bibel geschrieben. Die Autoren kannten sich zum Teil nicht einmal. Und heute, wenn du dieses Buch liest, du findest von Buch zu Buch zu Buch, findest du diesen roten Faden. Als käme es aus einem Guss. Und natürlich wird viel geschrieben, wo die Bibel angefeindet wird, wo auf Widersprüche hingewiesen werden, das kann nicht stimmen und das kann nicht sein. Ich komme noch auf diese Dinge kurz zu sprechen dann. Aber siehst du, die Bibel ist eingebettet, ist dieser rote Faden. Das dritte und für mich und für dich, glaube ich, wichtigste ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn wir versuchen, unseren Glauben nur im Bereich des Intellektuellen zu leben, wo wir argumentieren wie ein Wissenschaftler, verpassen wir das Eigentliche, was die Bibel uns mitgeben will. Ich zeige es euch gleich. Das Zeugnis des Heiligen Geistes lässt dich wissen, dass die Bibel wahr ist. Wir denken, ja, aber das ist subjektiv. Wissenschaft sollte objektiv sein. Nun, die Bibel selbst redet davon, dass es dieses, ich nenne es subjektive Zeugnis in dir gibt, das aber nicht zufällig da ist und das nicht auf Einbildung basiert, sondern das durch den Heiligen Geist gegeben ist. Wenn du von Neuem geboren bist, hast du etwas in dir, das die Bibel ein inneres Zeugnis nennt. 1. Johannes 5, 10 als Beispiel. Es heißt hier, 1. Johannes 5, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht und so weiter. Beachte diese erste Aussage, wer an den Sohn Gottes glaubt, was hat der? Der hat das Zeugnis in sich. Er nennt es einfach das Zeugnis. Und er sagt, das Zeugnis ist in dir. Ich weiß, dass es für einen intellektuellen Mensch zu subjektiv ist, aber es ist der Weg, wie Gott sich entschieden hat, so werde ich in dir Zeugnis ablegen. Ich muss euch sagen, ich habe vor ein paar Jahren nach der Bibelschule, schon viele Jahre ist das her, hatten wir in Wutöschingen einen Seelsorgekurs. Ich war da mit Barbara von Ignis. Und dort habe ich einen Mann kennengelernt, der gläubig war, der dort in der Gemeinde engagiert ist. Und er hat mir erzählt, was seine Geschichte war. Er sagte, weißt du, früher, ich kam aus einem christlichen Hintergrund und habe mir irgendwann mal einfach vorgenommen, ich möchte während 2 Jahren auf der Welt umherreisen und ich möchte die Religionen der Welt kennenlernen. Er war auf der Suche nach der Wahrheit und hat dann oft Monate an bestimmten Orten verbracht, hat sich in diese Religion hineingegeben, hat es ausprobiert, alle möglichen Dinge. Und am Ende seiner 2 Jahre war er in den Anden. Und er sagt, er war da in einer Seilbahn und in dieser Seilbahn waren 2 Schweizer. Und diese Schweizer haben ihm von Jesus erzählt. Und er sagte, das war der Moment, als sie das erzählten, da hat es ihn im Herz getroffen, dass er wusste, seine Suche ist zu Ende. Vergesst dieses Zeugnis nie. Das ist Hammer, absolut stark. Wir haben hier Leute, die Ähnliches erlebt haben, wo du gesucht hast und irgendwann mit diesem Jesus in Berührung kamst und plötzlich war es da, dieses Zeugnis. Wenn du jemanden erklären müsst, ja, beleg mir mal mit guten Argumenten, warum das, was du glaubst, wahr ist. Aber so arbeitet Gott nicht. Ich glaube auch, dass er den Verstand gebrauchen will und dass wir einen Verstand benutzen sollen, unseren Verstand. Aber der Punkt ist, dass es nicht darum geht, so viele Beweise zu finden, bis ich endlich gläubig werde. In bestimmten Situationen kann Gott sowas auch brauchen. Aber in der Regel ist es, dass die Torheit des Evangeliums, die dich im Herzen trifft, und mit dieser Wiedergeburt bekommst du ein Zeugnis. Weißt du, du kannst in deinem Kopf zweifeln und in deinem Herzen glauben. Du kannst in deinem Kopf verwirrt sein, aber das Zeugnis, es bleibt. ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Diesen Mann vergesse ich nie. Was für eine Geschichte. Zwei Schweizer. Es gibt andere Bibelstellen, die das beschreiben. Hier nur ganz kurz zum Erwähnen. Römer 8, 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes in dir, die die Bibel das Zeugnis nennt. Vielleicht warst du selber schon mal an dem Punkt in deinem Leben, wo du dachtest, ah, das ganze Christentum und dieser Glaube und Schwierigkeiten, du wolltest es einfach hinwerfen. Du hast gemerkt, irgendwas hat dich aber nicht losgelassen. Manchmal nach Jahren hast du gespürt, wie diese Sache in dir dich zurückgezogen hat. Oder diese Stelle in 1. Johannes 2,20. Und ihr, schreibt er dort, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich weiß. Du hast das Wissen. Für einen gläubigen Christen ist das Grund genug zu erkennen, die Bibel ist die Wahrheit. Und ich weiß, dass viele von euch diese Erfahrung gemacht haben, dass das Wort regelrecht lebendig werden kann und in dir fast schon eine Explosion verursacht. Ist nicht immer so. Manchmal, wenn wir uns durch Levitikus kämpfen, dann kann es sein, dass wir das Gefühl nicht haben. Wir sind stolz, wenn wir das bis zum Ende des Kapitels geschafft haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Man hat unterschiedliche Erlebnisse beim Lesen der Bibel. Und trotzdem ist alles, was wir in uns aufnehmen, gut. Warum ist es wichtig, dass wir einen lebendigen Zugang zu diesem Wort bekommen? Geh mit mir zu Epheser 4. Ich habe erst gerade angefangen, schon fast fertig. Ja, dann werden wir. Epheser 4, Vers 11. Warum ist es wichtig, dass wir als Gläubige, als Christen einen Zugang zur Bibel bekommen? Es heißt hier, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Und schau dir an, was es dann heißt. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Vers 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger sonnenem Irrtum und so weiter. Hier spricht er davon, dass ein Merkmal von Unmündigkeit das ist, dass ein unmündiger Christ hin und her geworfen wird, mit jedem Wind der Lehre. Das habe ich selber auch schon erlebt, wie es ist, wenn so ein Wind der Lehre dich erfasst und du auf diese Seite getrieben wirst und dann wieder auf eine andere Seite getrieben wirst. Und er sagt hier, schau, der fünffältige Dienst ist unter anderem dazu gegeben, das Wort Gottes zu predigen, aber dass wir nicht mehr umhergetrieben werden mit jedem Wind der Lehre. Wenn es heute irgendwo Wind der Lehre gibt, dann ist das definitiv auch im Internet. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, du, ich bin verwirrt, kannst du mir helfen, ist meine erste Frage oft, hast du denn gegoogelt? Woher weißt du das? Siehst du, und ein mündiger Christ wird nicht mehr hin und her geworfen, mit allem, was er hört, mit allem, was er sieht, mit allem, was er sich reinzieht. Und das ist etwas, wo Jesus uns auch warnt. Was nimmst du in dich auf? Womit füllst du dich? Weißt du, wenn du lang genug hinhörst, wenn du lange genug bestimmte Argumente in dich aufnimmst, glaubst du am Ende auch, dass die Erde flach ist? Früher hätte ich über das gelacht, heute weiß ich, das ist bitterer Ernst. Und darum dieses Wort Jesu immer, schaut zu, habt Acht darauf, was ihr hört. Er sagt auch, wie ihr hört, aber er sagt eben auch, pass auf, was du hörst. Und ich glaube, als Gläubige möchte Gott uns auch einen Zugang zum Wort geben, dass wir da ein Fundament in uns aufnehmen, eine Festigkeit haben, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden mit jedem Wind der Lehre. Das Problem heute ist, dass wir, gerade wenn der Zugang zum Wort Gottes für uns schwierig ist, dass wir eigentlich immer von Secondhand-Offenbarungen leben. Das heißt, ich höre einen Prediger, der das Wort für mich auslegt, und ich baue auf seiner Offenbarung auf. Nun, versteht mich nicht falsch, der Predigtdienst ist von Gott gegeben. Die Bibel spricht zum Beispiel von den Bereanern in Apostelgeschichte 17, glaube ich, dass sie edler waren als die Juden in Thessalonich. Weil sie gingen hin und sie haben die Schriften untersucht, ob das, was sie gehört haben, wirklich auch so ist. Und siehst du, wenn jemand dir das Wort auslegt, ist das immer auch ein ausgelegtes Wort. Wenn du einen Prediger auf YouTube anhörst, wenn du ein Buch liest, selbst wenn du hier eine Predigt hörst, es ist immer ausgelegt. Gott gebraucht dieses Gefäß, aber er möchte dir auch einen Zugang geben, dass du nicht abhängig bist nur von dem, was du über die Secondhand-Informationen bekommst, sondern du hast einen Zugang zur Schrift. Du denkst, es sei selbstverständlich. Weißt du, dass es die Reformation war, die es möglich gemacht hat, dass Gläubige, ganz normale Gläubige wie du und ich, dass wir Zugang haben zur Schrift und sie in unserer Sprache lesen können? Da gab es eine Zeit, da wurde nur Lateinisch verkündigt. Und dieses Wort in dir kann zu einem hellen, strahlenden Licht werden auf dem Weg, auf dem du gehst. Das ist nur eine Einführung heute. Was machen wir? Noch 10 Minuten, ist gut. Ich möchte mit euch kurz ein bisschen in dieses Wirrwarr von Christentum hineinblicken, weil im gesamten Christentum gibt es 4 unterschiedliche Auffassungen, wie Gläubige, wie Christen das Wort Gottes sehen. Vielleicht kannst du mir mal die Folie dazu einblenden. 4 Art und Weise, 4 Positionen, 4 Sichtweisen, wie das Christentum weltweit gesprochen die Bibel sieht. Und ich umreiße sie für dich ganz kurz. Es gibt erstens die liberale Position. Habt ihr schon mal von liberaler Theologie gehört? Ja, nein? Die liberale Position sagt, wir stehen über der Bibel. Das heißt, ich lese die Bibel, aber ich beurteile, ob das, was drinsteht, wahr oder falsch ist. Also mein Verstand, der ist so klug, dass ich beurteile, was da in diesem Buch steht. Liberale Theologen haben mehr einen humanistischen Ansatz. Sie sagen, wir wollen das, was Menschen hilft, aus dem Wort herausholen und davon profitieren. Aber sie glauben nicht an einen Gott, der in einem Leben wirkt, der in die Geschichte eingegriffen hat. Viele liberale Theologen glauben nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Für mich in den meisten Fällen ist liberale Theologie, eine liberale Position, ist eine Form von christlichem Atheismus. Es ist hart ausgedrückt, aber es ist die Wahrheit. Worthaus zum Beispiel in Deutschland. Sehr einflussreiche Webseite, die viel liberales Gedankengut verbreitet und Christen zum Zweifeln bringt, dass sie unsicher werden. Ich sage das bewusst, diese Dinge, weil ich weiß, dass viele von euch an allen möglichen und unmöglichen Orten unterwegs seid. Und das ist nicht böse gemeint und nicht verurteilend, sondern ich glaube, es gibt eine Wahrheit, die dich freisetzt. Wahrheit, die dich verwirrt, ist keine Wahrheit. Wahrheit, die von Gott kommt und in deinem Herzen aufleuchtet, die tut dir gut. Das ist eine Freude, etwas, das dich aufbaut. Das über einfach nur den guten Gedanken hinausgeht, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, die durch Gottes Wort in dir wirksam ist. Also die liberale Position. Menschen oder liberale Theologen sehen sich als über der Bibel stehend. Ich beurteile, ob es richtig ist oder nicht. Zweitens gibt es die neo-orthodoxe Position. Karl Barth zum Beispiel, der ja Pfarrer in Saffenwil war, glaube ich, ein weltbekannter Theologe, Schweizer, der war ursprünglich liberaler Theologe und kam dann doch zum Glauben. Er hat diesen Neoliberalismus, Neo-Orthodoxie hat er begründet. Er sagt, die Bibel enthält das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes predigen, dann wird dieses gepredigte Wort wird zum wirklichen Wort Gottes. Immerhin schon gläubig. Dann gibt es diesen, und das nennt man auch, sie laufen vor der Bibel, dann die traditionelle Position, neben der Bibel. Was heißt das, neben der Bibel? Das bedeutet, dass sie, diese Gläubigen, nicht nur die Bibel haben, sondern gleichwertig mit der Bibel die Tradition. Das bekannteste Beispiel wäre die katholische Kirche. Er sagt, wir haben die Bibel, aber wir haben auch die Tradition. Und diese beiden Dinge sind gleichwertig. Im Judentum, das Judentum studiert ihre Bibel, den Tanach, mit dem Talmud und, wie heißt das anders, Mishnah. Das sind Kommentare, die parallel zu diesem Alten Testament gelesen werden. Tradition. Jesus hat gesagt, ihr macht durch eure Tradition das Wort Gottes ungültig. Die vierte Position ist die orthodoxe Position, zu der eigentlich alle evangelikalen Kirchen gehören. Die sagen, das Wort Gottes, die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Hier nur ein ganz kurzer Abriss. Und lass mich dazu noch ein paar Verse vorlesen. Im 1. Thessalonicher 2, Vers 13. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Hörst du das? Er sagt, ihr habt das Wort nicht als ein Menschenwort aufgenommen. Man könnte es als Menschenwort aufnehmen, wie die liberale Theologie das macht. Das haben nur Menschen geschrieben, ihre Gedanken über Gott. Aber er sagt, ihr habt es nicht so aufgenommen, sondern ihr habt es aufgenommen als das, was es ist, nämlich als das Wort, das von Gott kommt. Und er sagt, es hat in euch was getan? Gewirkt. Wenn wir das Wort empfangen, wenn wir das Wort empfangen, als das Wort, das von Gott kommt, wirst du erleben, dass es in dir wirkt. Schau dir an, Markus 7, Vers 11, zweitletzte Stelle.
Er sagt hier, ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, dann ist das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre. Lass die ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt, und Ähnliches dergleichen tut ihr viel. Hier ist Jesus sehr deutlich. Er sagt, schau, wenn du Tradition gleichsetzt mit Wort Gottes, wirst du erfahren, dass diese Wirkung ungültig gemacht wird. Verstehst du, dass Tradition nicht nur bei den Katholiken zu finden ist oder bei den Orthodoxen? Selbst wir müssen schauen, dass wir nicht in Dinge kommen, in Rituale, die wir uns so gewöhnt sind, weil wir es immer so machen, oder ja, bestimmte Traditionen pflegen, die dem Geist Gottes den Raum wegnehmen oder das Wort Gottes ungültig machen. Routine im Prinzip ist nichts Schlechtes, aber wenn sie anfängt, Gott zu ersetzen, dann ist es ein Problem. Dinge immer wieder gleich zu machen, ist nicht in sich falsch. Aber wenn ich merke, ich brauche ja Gott gar nicht, ich weiß ja, was kommt, dann habe ich ein Problem. Selbst wenn Dinge sich wiederholen, auch in unserem christlichen Leben, ist der Punkt immer der, dass ich es tue, als wäre es das erste Mal. Als mache ich mich völlig abhängig von ihm. Versteht ihr, was ich meine? Und er möchte dir zu einem Licht werden, auf deinem Weg, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Berufsleben. Dieses Wort ist ein Licht auf deinem Weg. Ein letzter Vers, und damit möchte ich schließen. Lukas 24, Vers 32. Hier die Auswirkung des Wortes, das in die Herzen der Jünger kam. Jesus war mit diesen Jüngern unterwegs und er hat ihnen die Schriften geöffnet, heißt es. Lukas 24, Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Wow. Eine dieser Stellen, die liebe ich. Weil sie sagen, hey, kannst du dich erinnern? Als wir auf diesem Weg liefen, da hat er uns doch angefangen bei Mose, den Propheten, den Schriften. Er hat uns gezeigt, all diese Dinge, die ihn betreffen. Er hat uns den Messias gezeigt. Weißt du noch, als wir da mit ihm liefen, wie dieses Brennen in uns war? Kannst du dich erinnern? Und ich, ja, ich weiß es. Und dieses selbe Brennen, das kann in deinem Herzen sein. Ich weiß, viele Herzen, ich kenne euch ja nicht alle, aber ich behaupte jetzt mal, in vielen von euch, ihr habt genau dieses Brennen des Wortes Gottes erlebt und erfahren. Und du merkst, es ist mehr als ein Konzept, als ein positiver Gedanke. Das ist eine Kraft, die in mir wirkt. Seine Offenbarung, die mir gegeben wird. Weißt du, dass Offenbarung ein Moment der Begegnung ist mit deinem Jesus? Offenbarung ist ein Moment der Intimität, wo du ihm begegnest, in einem Aspekt, wie er ist. Und sie sagten, unser Herz brannte in uns. Da war dieses Feuer. Und wir werden ein andermal noch darüber reden, die Bibel mit dem Verstand zu studieren oder die Bibel im Herzen aufzunehmen, mit dem Heiligen Geist. Das sind beides legitime Dinge. Aber dieses Brennen. Wow. Größer ist der, der in mir ist. Ich habe es gelesen im 1. Johannes 4, Vers 4, glaube ich. Größer ist der, der in euch ist, als der, der in der Welt ist. Du liest das, denkst, ja genau, das hat der Michi ja gesagt. Und du spürst, ja, das ist es. Und du liest weiter und die Stelle springt dich an und du merkst, oh, plötzlich seine Gegenwart im Raum und das Wort beginnt zu leben und es beginnt einen Einfluss zu nehmen auf dein Herz. Ihr Lieben, das ist die Kraft des Wortes Gottes. Amen. Wenn wir das zu einem Lebensstil machen, wo wir Wort in uns aufnehmen, nicht gesetzlich, sondern auch auf einer Erfahrung basieren, dass es uns wirklich gut tut, dass es die richtige Nahrung ist für unseren inneren Menschen, werden wir merken, dass der Heilige Geist in dir anfängt, diesen Schatz zu gebrauchen und in einer einzigartigen, kreativen Weise dir immer wieder hilft, um dir Licht zu geben auf dem Weg. Halleluja. Der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich. Da wollen wir die nächsten zwei, vielleicht machen wir zwei, drei Teile, ich weiß es nicht, aber einfach auch ein paar praktische Aspekte. Wie finde ich Zugang zu diesem Wort? Und ich sage dir eins, als ich zur Bibelschule ging, dachte ich, wow, 2 Jahre Vollzeitstudium, nachher hast du das Buch im Griff. Ich bin jetzt 53 und muss sagen, ach, er ist gerade angefangen. Also vergiss den Gedanken, dass du es jemals alles bis zum letzten Ende in dir hast und verstanden hast. Das ist ein falscher Gedanke. Aber entwickle einen Lebensstil, wo genauso regelmäßig wie YouTube und Netflix das Wort Gottes in dich hineinkommt. Am besten noch ein bisschen mehr. Einfach, weil das die richtige Nahrung ist für deinen Motor, für deinen inneren Menschen. Amen. Und mein Gebet ist, dass auch dort, wo du Schwierigkeiten hast, den Zugang zur Bibel zu finden, dass auch der Heilige Geist zusammen mit deiner Willigkeit das löst und es ein Genuss wird. Wir werden nicht alles Theologen sein, ist doch völlig klar. Aber jeder Gläubige kann auf seine Weise den Zugang finden zu Gottes Wort. Amen. Lasst uns aufstehen. Halleluja. Noch ein letztes Zeugnis. Ich hatte kurz nach der Bibelschule hatten wir hier in der Region einen reformierten Pfarrer, der von dieser liberalen Schule kam. Und der hat jeweils zwei, dreimal seine Konfessionsklassen mit zu uns in die Gemeinde gebracht. Wir waren noch an der Egertenstraße damals. Und er sagt, er wollte einfach, dass die mal sehen, wie eine Freikirche aussieht. Und es gab dann auch Punkte und so weiter. Und wir haben uns einmal getroffen zum Mittagessen. Er war selber homosexuell empfindend, liberaler Theologe. Und wir haben über die Bibel gesprochen. Wie hast du das verstanden? Da ist ein Widerspruch, da ist ein Widerspruch. Und ich sage, nein, das ist für mich kein Widerspruch. Das war schon eine ganz andere Ausgangslage. Wir haben uns dann aus den Augen verloren und vor einem halben Jahr habe ich einen Kollegen gefragt und gesagt, kannst du dich erinnern an den und den Pfarrer? Hast du noch Kontakt mit ihm? Und er sagt, ja, ich habe noch Kontakt mit ihm. Und er sagt, wie geht's dem? Und er sagt, weißt du was, der ist gläubig geworden. Aber er glaubte vorher nicht, dass Jesus auferstanden war und dass all das, was hier drin steht, wahr ist. Obwohl er studiert hatte. Er ist gläubig geworden und ist heute verheiratet und hat Kinder. Und ich habe mich so gefreut darüber. Irgendwann möchte ich vielleicht mal von ihm hören, hey, erzähl mir deine Geschichte. Weil das Letzte, was ich weiß, wir saßen da in der Altstadt und du hast mir deine Fragen gestellt, deinen Zweifel kundgetan und wir waren nicht auf dem gleichen Nenner. Wenn ich ihn mal gesprochen habe, ich würde es euch dann wieder erzählen. Gell? Aber es gibt so tolle Geschichten, sage ich euch. Lasst uns den Herrn loben und preisen.